unseren Facebook-Auftritt als eine Seite aufziehen. Das hat einfach ganz praktische Gründe, die ich jetzt gar nicht hier erläutern muss, einfach nur für euch. Wir haben 300 Freunde als Haus des Herrn. Wir wollen euch nicht verlieren, sondern wir wollen mit euch weiter in Kontakt bleiben. Wir wollen über Facebook mit euch kommunizieren. Zwischen den Newsletters, die wir im laufenden Monat immer wieder haben, gibt es auch immer wieder Updates und inspirierende kleine Zitate und Bildchen und Videos und so weiter. Wenn du mit uns auch virtuell in Kontakt bleiben möchtest unter der Woche, dann musst du Folgendes tun. Dann gehst du auf Facebook, suchst nach Haus des Herrn, und zwar nicht Haus des Herrn Mannheim, sondern einfach nur Haus des Herrn. Dann findet ihr unter der Rubrik Seiten eine Seite, die heißt Haus des Herrn, und die öffnet ihr dann, und dann klickt ihr einfach auf Gefällt mir, und dann seid ihr mit uns verbunden. Die andere Homepage, die überhaupt nichts mit dieser mit diesem schönen Steppenbild hier zu tun hat. Der andere Account wird geschlossen in einer Woche. Also wenn du unser Freund bist, in einer Woche nicht mehr. In einer Woche musst du uns liken, um mit uns in Kontakt zu bleiben. Mach das bitte, damit wir weiter mit euch kommunizieren können auf Facebook. Zweitens, wir sind ja schon seit einer Weile in Umzugsstimmung. Also schon seit letztem Sommer suchen wir nach neuen Räumlichkeiten. Die Sache zieht sich ein bisschen hin, was ganz normal, aber trotzdem nicht so erfreulich ist. Wir haben euch letzte Woche informiert, dass wir diese Halle 24 Stunden, 7 Tage die Woche mieten wollen, sind weiterhin dran. Wir wollen in Neckarau eine Halle mieten und die umbauen für Haus des Herrn. Das zieht sich gerade noch ein bisschen, und wir haben nur noch 3 Gottesdienste hier im Rosengarten. Also nächste Woche, 3. Advent, dann 4. Advent, Weihnachtsgottesdienst, und dann nochmal ein Gottesdienst dann noch zwischen den Jahren, so sagt man das ja bei uns. Und dann suchen wir neue Räume. Hier im Großgarten ist es nicht weiter möglich, und es freut mich, euch mitteilen zu dürfen, dass wir eine Zwischenlösung gefunden haben. Wir haben noch nicht die Genehmigung für die neue Halle, die wir haben wollen, aber wir haben eine, naja, quasi Zusage für die nächsten, für die ersten 3 Monate im Jahr 2014. Eine für uns perfekte Location auf der Rheinau. Ist sehr gut erreichbar mit der Straßenbahn. Alle Rheinauer können sich freuen, oder alle Neckarauer auch, die da nah dran sind. Wie heißt die Halle? Helga, wie heißt die Halle, die du uns empfohlen hast? Genau, Nachbarschaftshaus in Rheinau, direkt neben der katholischen Kirche. Mal sehen, wer lauter ist sonntags morgens. Und da werden wir höchstwahrscheinlich für Januar, Februar, März drin sein und hoffen, dass dann nach dem März die 24-7-Lösung für uns parat ist. Also betet weiter für die Sache, betet auch für die finalen organisatorischen Punkte für die Übergangslösung auf der Rheinau. Ich werde morgen anrufen, und so wie es aussieht, ist die Sache dann geklärt. Betet trotzdem dafür. Ansonsten, wir sind eine evangelische Freikirche, das heißt, wir empfangen keine Kirchensteuer. Wenn du Haus des Herrn als dein geistliches Zuhause siehst, als deine Heimatgemeinde, möchte ich dich ermutigen, ein freudiger Geber zu sein. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden. Haus des Herrn ist eine sehr gute Adresse, um deinen Zehnten zu spenden, wenn du noch auf der Suche bist nach einer guten Adresse, um den Zehnten zu spenden. Uns geht es nicht um 10%, 12%, 15% oder 5%, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass ihr da rein investiert, wo ihr auch geistlich ernährt werdet. Und wenn das Haus des Herrn ist, bist du eingeladen, da auch finanziell uns zu dienen, beziehungsweise der Gemeinde zu dienen. So viel dazu. Virtueller Umzug, wirklicher Umzug. Jetzt kommt der Marc. Da ist noch vorne kommen. Brauchst du einen Notenständer?
Könnt ihr mich jetzt... Ja, jetzt bin ich da. Wunderbar. Ganz schön laut auch, oder? Hast du mich auf den Monitoren, Julian? Wenn ja, dann kannst du mich runterdrehen. Wenn nicht, ist alles gut. Ich mache mir hier nochmal ein bisschen Platz. So, ihr habt ja meinen Namen schon gehört. Für alle, die nicht aufgepasst haben, er ist Marc. Und ich möchte euch auch einfach nochmal ganz herzlich heute Morgen begrüßen. Ich darf heute zu euch predigen, und ich habe ganz viele tolle Sachen mitgebracht. Kriegt die aber gar nicht alle hier drauf, deshalb bleiben die jetzt doch erstmal hier. Genau, wie ihr es sehen könnt, sind wir momentan in der Predigtreihe Jesus ist. Und das ist eine Predigtreihe, was man vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht denkt, wo wir uns durchs Alte Testament bewegen, durch Geschichten im Alten Testament. Und so wie der Titel das schon andeutet, wollen wir im Alten Testament oder beziehungsweise in der ganzen Bibel, Jesus ist ja der Held der ganzen Bibel, ihn besonders im Alten Testament, in den Geschichten des Alten Testaments entdecken. Wir haben da auch schon ein paar Predigten gehört. Wir haben gehört, Jesus ist der bessere Elisa. Jesus begegnet uns in unseren Nöten. Jesus ist der bessere Mose. Er ist derjenige, der uns durch unser Leben hindurchführt. Und Jesus ist der bessere Isaak. Er ist das perfekte Opfer, das wir gebraucht haben. Und heute ist unser Predigttitel ganz ähnlich. Und zwar, ich glaube, du kannst einmal klicken, Jesus ist der bessere Jona. Ja, es wird früher oder später noch irgendwann da erscheinen. Klick. Sonst kommt mein tolles Bild gar nicht zur Geltung. Das wäre total schade. Aber gut, lassen wir es kurz sein. Genau, ich bete mal und vielleicht ist es dann wie durch Wunderhand da erschienen und dann können wir weitermachen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für die wunderbare Zeit hier. Ich danke dir, dass du anwesend bist, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach unsere Herzen öffnest für dein Wort, Herr. Ich bitte dich, dass wir dich sehen können, Jesus, als unseren Helden, Herr, als Helden der Bibel, als Helden unseres Lebens, Herr, dass du gekommen bist und ja, das ganze Geheimnis, das die Bibel erzählt, erfüllt hast, Herr, und unser Leben erfüllen möchtest, Herr. So bitte ich, seh du guten Samen in unsere Herzen heute. Lass uns mehr von dir verstehen, mehr von dir erkennen, Jesus, damit wir dir nachfolgen und dir nacheifern und dir ähnlicher werden können, Jesus. Ich bitte dich, mach uns bereit, das wirklich anzunehmen, was du jedem Einzelnen von uns heute sagen möchtest, Herr. Ich bitte dich, dass du mich einfach benutzt, um deine Worte zu sagen, Herr. Sprich einfach das, was du sagen möchtest und nimm alles, was von mir ist, einfach raus, dass dein Wort heute hier gehört wird und dass dein Wort gutes Werk tun kann, Jesus. Amen. Wow, okay, wir haben sogar einen Rückschritt, das ist echt krass. Ich hatte gehofft, wow, okay. Leider kommen die Farben nicht so gut rüber. Und der Ona, ich weiß nicht, also irgendwie haben wir technische Probleme heute Morgen, liegt wahrscheinlich an meiner PowerPoint. Also es ist nicht der... okay. Es ist abgefahren, es ist wirklich abgefahren. Genau, also Jesus ist der bessere Jona und ich denke, ganz viele kennen die Geschichte schon und heute wollen wir es aus einem bisschen anderen Blickwinkel betrachten. Für mich war es ganz interessant, ich kannte die Geschichte auch aus dem Kindergottesdienst und Kinderbibel und Rallyeunterricht und alles Mögliche und man hört die Geschichte ja immer so schön mit Jona ist der Held oder der Anti-Held, den man sich möglichst nicht zum Vorbild nimmt und heute wollen wir einen anderen Blickwinkel nehmen. Ja, wir wollen uns anschauen, warum, wie es hier steht, Jesus der bessere Jona ist. Und wie wir Jesus und nicht Jona darin nacheifern können, die gute Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus an den Mann zu bringen, ja, und Gottes Liebe weiterzugeben. Wie gesagt, ich denke, die meisten kennen die Geschichte schon, entweder auch aus dem eigenen Kindergottesdienst oder aus dem Rallye-Unterricht oder vielleicht auch die ganz fleißigen Bibelleser haben es vielleicht sogar selbst in der Bibel gelesen, ich weiß es nicht. Genau, ich denke, man hat es schon mal gehört, aber damit wir so alle auf dem ungefähr selben Stand sind mit unserem Wissen, möchte ich euch die Geschichte kurz vorlesen. Die hat in der Bibel auch ein eigenes Buch, also das heißt Jona. Die möchte ich aber nicht ganz vorlesen, es sind 4 Kapitel, würde sich jetzt viel zu lang erstrecken. Deshalb verwende ich einen kleinen Trick und verwende diese tolle Kinderbibel, die wir letzten Sonntag schon von Anderlis so toll eingeführt bekommen haben. Ich musste mir sie dann natürlich danach gleich kaufen. Also wenn Buchtipps vom Pastor kommen, sollte man immer gleich zuschlagen. So wie auch in diesem Falle. Genau, und also ich werde euch die hier vorlesen. Die ist jetzt nicht hundertprozentig genau. Das ist auch nicht ihr Anspruch. Es geht mehr darum, die Geschichte zu kennen. Und ich werde euch danach auch nochmal das Wichtigste zusammenfassen und die paar kleinen Ungenauigkeiten hier korrigieren. Dazu kannst du jetzt auch immer, kannst du glaube ich schon einmal klicken. Ach so, das mit dem Klicken ist heute so eine Sache, das macht es, wenn es will. Genau, also ich fange mal an. Die Geschichte ist hier überschrieben mit Gottes widerspenstiger Bote. Gott hatte eine Aufgabe für Jona, aber Jona wollte sie nicht ausführen. Geh nach Ninive, sagte Gott, und sag deinen schlimmsten Feinden, dass ich sie liebe. Nein, sagte Jona, das sind böse Menschen, die böse Dinge tun. Genau, sagte Gott, sie haben mir den Rücken zugekehrt, aber ich kann nicht aufhören, sie zu lieben. Ich gebe ihnen die Chance auf einen ganz neuen Anfang. Ich werde ihnen vergeben. Nein, rief Jona, das haben sie nicht verdient. Ich laufe einfach weg, dachte Jona, ganz weit weg, so weit weg, dass Gott mich nicht finden kann. Dann muss ich nicht tun, was Gott will. Das ist doch ein guter Plan. Eigentlich klang es wirklich nach einem guten Plan. Doch natürlich war es in Wirklichkeit gar kein guter Plan, sondern ein ganz dummer. Denn vor Gott kann man nicht davonlaufen. Er geht einem immer nach. Wir bräuchten jetzt langsam das Bild, sonst habe ich die erste Seite vorgelesen, aber ich glaube, das wird heute nichts. Ist irgendjemand technisch versiert und kann aushelfen? Das wäre ganz toll. Denn vor Gott kann man nicht davonlaufen, er geht einem immer nach. Jona verfolgte also seinen nicht sehr guten Plan. Ein Fahrschein, nicht nach Ninive bitte, sagte er und stieg in ein Boot, das in die genau entgegengesetzte Richtung fuhr. Tja, es dauerte nicht lange, da begann ein starker Wind zu wehen und das Boot wurde von den Wellen hin und her geworfen. Alle Leute wurden grün im Gesicht, Jona saß stocksteif da. Das Erste, was also an Jonas nicht so gutem Plan schief ging, war, dass Gott ihm einen Sturm schickte. Die Seeleute konnten das Boot nicht mehr lenken. Wir werden sinken, riefen sie und warfen alles über Bord, was nicht nied- und nagelfest war. Inzwischen hatte Jona verstanden, dass der Sturm seine Schuld war. Werft mich ins Wasser, rief er den Seeleuten zu, dann wird der Sturm aufhören. Die Seeleute waren unsicher. Nur so könnt ihr euch retten, schrie Jona. Und so nahmen sie ihn und eins und zwei und drei, platsch, klick. Jona war kaum ins Wasser gefallen, da verstummte der Sturm und alles wurde ruhig. Jona dachte, dass es nun aus mit ihm wäre, er würde ertrinken. Doch da schickte Gott einen riesigen Fisch zu Jonas Rettung. Der Fisch verschluckte Jona mit einem großen Haps. Klick. Jona muss gedacht haben, er sei tot. So dunkel war es im Fischbauch, wie in einem Grab. Doch dann roch er die verrotteten Essensreste und wusste, dass er nicht tot war, sondern im Bauch des Fischs. Drei ganze Tage lang musste er da in der stinkigen Dunkelheit sitzen. Jona hatte viel Zeit zum Nachdenken. Bald wurde ihm klar, dass sein Plan ziemlich dumm gewesen war. Es tat ihm leid, dass er weggelaufen war, also betete er dort in dem Fischbauch zu Gott und bat ihn um Vergebung. Nach 3 Tagen spuckte der Fisch klick Jona an einem Strand wieder aus und sofort hörte Jona, wie jemand seinen Namen rief. Jona, geh nach Ninive, sagte Gott. Und diesmal sagte Jona, ja. Er ging direkt nach Ninive und gab den Menschen dort Gottes Botschaft weiter. Obwohl ihr weit von Gott weggerannt seid, kann er nicht aufhören, euch zu lieben, sagte Jona. Kehrt zu ihm zurück, dann vergibt er euch. Die Menschen von Ninive hörten Jona gut zu und erinnerten sich an Gottes Liebe. Sie wollten umkehren und wieder tun, was Gott wollte, genau wie Jona. Genau, das ist die Version für Kinder. Aber Jesus sagt ja, wir sollen werden wie die Kinder, habe ich gedacht, dann nehme ich euch gleich mal mit rein. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also wir haben Jona, den Hauptcharakter unserer Geschichte, der zu der Zeit wahrscheinlich der Prophet war. Zumindest kennen wir keinen anderen aus der Zeit, aus der Bibel, deshalb gehe ich mal davon aus. Und der wurde von Gott nach Ninive geschickt, eine Riesenstadt, 120.000 Einwohner, um dorthin zu gehen und zu sagen, hey Leute, ihr habt euch von Gott abgewandt oder ihr lebt nicht nach Gottes Willen und jetzt wird er euch Gericht schicken, er wird eure Stadt in 40 Tagen zerstören. Genau, da kann man sich vorstellen, vielleicht nicht so eine gute Idee, da zum König zu gehen und sagen, hey, Gott wird deine Stadt zerstören. Das heißt, ich kann mir vorstellen, Jona hat in dem Moment auch Angst vor den Konsequenzen, die ihn selbst erwarten. Das heißt, Jona findet es nicht so eine gute Idee, dass Gott ihn dahin schickt und sagt, nee, mache ich nicht, gehe ich mal in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, er sollte eigentlich nach Ninive gehen, hat sich dann überlegt, okay, ich gehe lieber in den Hafen, das war Joppe, das ist nicht so wichtig, aber was ich ganz interessant fand, er hat ein Schiff genommen nach Tarsis, also in der Kinderbibel stand in die entgegengesetzte Richtung und was ich besonders noch fand, war, Tarsis war die letzte bekannte Stadt in der entgegengesetzten Richtung, also das war sozusagen das Ende der Welt in der damaligen Zeit, es liegt irgendwo in Spanien, weiter kannten sie sich damals noch nicht so richtig aus, und da wollte er eben hin. Und da war er in dem Schiff und während er in diesem Schiff war, kommt ein heftiger Sturm auf. Alle Menschen haben Todesangst, was jetzt leider in der Geschichte nicht rüberkam. Jona hatte keine Todesangst, stand auch nicht stocksteif da, sondern lag gemütlich unten in der untersten Hütte und hat gepennt, bis der Kapitän ihn dann doch irgendwann mal geweckt hat, vielleicht solltest du auch mal beten. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass er Prophet ist und solche Geschichten, aber auf jeden Fall hat er ihn geweckt. Und Jona, das haben wir auch gehört, weiß sofort, hey, es ist meine Schuld. Ja, ich bin vor Gott weggelaufen, ich bin ungehorsam gewesen. Er hat diesen Sturm geschickt und er weist die Schiffsleute an, ins Meer zu schmeißen. Funktioniert wunderbar, Sturm hört auf. Jona hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet, wird von einem riesigen Fisch verschluckt und 3 Tage später dann wieder ausgespuckt und bekommt erneut den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Und macht es dann auch, lässt sich sozusagen von Gott belehren, geht dorthin, predigt diese Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hat und womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hat, der König und alle Einwohner von Ninive und in der Bibel heißt sogar die Tiere, taten Buße und haben Reue gezeigt und haben Asche über ihr Haupt gestreut als Zeichen der Buße und sind zu Gott umgekehrt. Und Gott reagiert in dieser Situation mit Gnade und verschont die Stadt. Und was jetzt auch hier nicht war am Ende der Geschichte, was in der Bibel aber noch steht, ist, dass Jona eigentlich auf dem Berg vor der Stadt saß und gewartet hat, wann so richtig jetzt Armageddon losgeht, so 120.000 Menschen niedergemacht werden und da aber ein bisschen vergeblich sitzt und dann ziemlich enttäuscht ist und sauer ist auf Gott, weil er gnädig war und weil er barmherzig war und weil er die Menschen gerettet hat. Das ist so die Geschichte, die wir von Jona in der Bibel lesen. Es ist noch ein bisschen ausführlicher, da könnt ihr, wie gesagt, selbst gerne nachlesen, das Buch Jona, 4 Kapitel, geht recht schnell. Genau, das ist die Geschichte, der Rahmen, über den wir heute sprechen wollen. Und einige Punkte, um die noch ein bisschen besser verstehen zu können, möchte ich euch noch einen ganz kurzen geschichtlichen Hintergrund geben. Und zwar die Zeit, in der Jona lebte, das war die Zeit von dem israelischen König Jerobeam II., war etwa 800 Jahre vor Christus. Und es ist auch gar nicht so wichtig, aber wichtig ist, zu dieser Zeit unter Jerobeam II. War Israel mit einer der Weltmächte. Also ihr Reich hat sich größer erstreckt als unter König David. Sie waren mächtiger, sie hatten mehr Reichtum. Und es gab eigentlich nur einen Feind, den Israel hatte, der noch mächtiger war, vor dem sie auch Angst hatten. Das waren die Assyrer. Und die waren sozusagen die damalige Weltmacht, die alles beherrscht haben, die alles eingenommen haben, jedes andere Volk eigentlich überrannt haben zu der Zeit. Und Israel, geblendet vom eigenen Wohlstand, vom Reichtum, von dem, dass Gott sie eigentlich so sehr gesegnet hat, hat angefangen, wie so oft in der Geschichte Israels, von Gott sich abzuwenden und anderen Göttern nachzulaufen. Und genau in dieser Situation sind wir und Jona wird nach Ninive geschickt. So, warum habe ich das mit Assyrien erzählt? Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Das heißt, dort war der Königssitz, da hat der König von Assyrien gelebt. Das heißt, Jona wurde zu Israels größtem Feind geschickt. Ja, er wurde in die Hauptstadt von der größten Bedrohung Israels und dem größten Feind geschickt, um Gottes Gericht anzukündigen und diese Zerstörung der Stadt zu predigen und sie auch zur Umkehr aufzurufen, was im Alten Testament sogar eher selten vorkommt, dass ein Prophet zu den Feinden geschickt wird. Ja, das sehen wir schon eine Andeutung aufs Neue Testament, es geht, gute Botschaft hinausgeht, auch zu den Feinden Gottes. Und genau, was ich vorhin schon angedeutet habe, ich glaube, Jona hat sowohl persönliche Konsequenzen befürchtet, dass, ich stelle mir es ungefähr so vor, ich fliege jetzt nach Amerika, gehe zu George W. Bush und sage, Barack Obama, das müssen wir rausschneiden, das war jetzt mega peinlich, ja. Schulzeit ist lange her, nee, war nur ein Versprecher, gehe zu Barack Obama und sag ihm, ja, also ich sollte die Botschaft überbringen, in 40 Tagen Washington wird ausgelöscht. Also ich könnte mir vorstellen, Barack Obama sagt dann, okay, du bleibst erstmal hier, dann foltern und quälen wir dich so lange, bis du uns sagst, wer das vorhat und zur Not bringen wir dich auch um. Und ich stelle mir ungefähr so, wahrscheinlich ist Barack Obama noch ein bisschen humaner als der König von Assyrien damals gewesen ist. Deshalb, ich hätte Angst gehabt in Jonas Situation und kann mir auch vorstellen, warum er in die andere Richtung gegangen ist. Also es ist eine Möglichkeit, warum Jonas Angst hatte. Eine andere, die fand ich interessant, habe ich gelesen, dass er fürchtete, dass Gott Israel seine Gnade entzieht, ja, was auch angekündigt wurde schon durch einige Propheten davor, und dass er sie Assyrien gibt. Ja, er bringt Assyrien die Botschaft, ihr könnt umkehren und auf die Art, ihr könnt Gottes Volk werden, und Gott nimmt Assyrien und verwendet es praktisch, um Israel zu bestrafen. Das heißt, er wäre derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das Gericht über Israel gebracht werde, weil Assyrien umkehrt im Gegensatz zu Israel und dann benutzt wird, weil es ja auch eigentlich mächtiger ist als Assyrien, um Israel zu vernichten. Und das ist nur eine Vermutung, es steht nicht so klar drin, aber dass Jona eben nicht derjenige sein wollte, der das Gericht über sein eigenes Volk bringt. Genau, so viel zum geschichtlichen Hintergrund. Und wir haben also einen Propheten, wir haben einen Botschafter Gottes, der in ein fremdes Land zu einem feindlichen Volk oder dem größten Feind geschickt wird, um ihnen Gottes Zorn zu predigen und sie zur Umkehr aufzurufen. Und was ich spannend finde und was uns im Endeffekt zu unserem Thema bringt, genau dasselbe war das, was Jesus 800 Jahre später gemacht hat. Er kam in ein fremdes Land, er kam vom Himmel auf die Erde, er kam zu seinen Feinden, um Umkehr zu predigen, ja, um das Gericht Gottes zu predigen und um Umkehr zu predigen. Genau, und genau das ist eben auch unser Predigttitel, da kannst du jetzt einmal klicken, Jesus ist der bessere Jona. Und ich habe, als ich diesen Text, als ich die Geschichte von Jona gelesen habe, sind mir so 6 Punkte, ich weiß, bei mir sind es immer sehr viele Punkte, andere machen schön 3, ich mache immer 6 oder 7 oder 8, heute sind es nur 6. Es sind 6 halbe Punkte, ja, das ist ein guter Tipp. Nee, es sind 6 vollwertige, wichtige Punkte. Genau, warum, woran wir sehen können, dass Jesus der bessere Jona ist, ja, weil, steht auch schon da, der erste Punkt, Jesus ist der bessere Jona, weil er für alle Menschen kam. Ja, wir haben Jona, wir haben gehört in der Geschichte, er wurde gerufen, um die Stadt zur Umkehr aufzurufen. Es waren schon ein Haufen Menschen, 120.000. Aber der Unterschied und was Jesus zum besseren Jona macht, er kam für die ganze Welt. Ja, wir lesen in Johannes 3,16, ich denke, das kennt jeder, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Beide kamen, um den Zorn Gottes und das anstehende Gericht zu predigen. Ja, es ist nicht so, vielleicht wie mancher so Jesus kennengelernt hat, dass Jesus nur kam, ach, ist alles gut, ihr braucht nichts machen. Nein, Jesus kam auch, um Gottes Zorn und Gottes Gericht zu predigen. Und ich finde das total spannend. Er predigt sogar häufiger über die Hölle als über den Himmel im Neuen Testament. Ja, also es ist die Hauptbotschaft oder das, was zuerst kommt, ist die Ankündigung von Gottes Zorn. Und ich glaube, dass das Wichtige dabei ist, dass wir erst die schlechte Nachricht, ich glaube, das hat Anderle auch mal geprägt, die schlechte Nachricht hören müssen, um die gute Nachricht überhaupt zu verstehen. Und vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal hier oder generell in einem Gottesdienst und du hörst irgendwie gute Nachricht, schlechte Nachricht, nur ein Haufen Fragezeichen, was ist denn das? Was ist die schlechte Nachricht? Ja, die schlechte Nachricht ist, jeder Mensch, einschließlich dir, einschließlich mir, hat sich in seinem Leben von Gott abgewandt, hat ein Leben in Rebellion gegen ihn gelebt oder lebt es vielleicht auch immer noch. Und die Strafe, die Bibel uns dafür verheißt, das ist das ewige Getrenntsein von Gott. Ja, das ist in unseren Worten, in der deutschen Sprache übersetzt, nennen wir das einfach Hölle. Und das ist so ein Ort, an den wir kommen, wenn wir hier sterben, oder in den wir kämen, wenn wir hier sterben, der in der Bibel auf schrecklichste Art eigentlich beschrieben wird. Ja, es wird ewig dauern, es ist ein ewiges Feuer, es sind ewige Qualen. Das ist so ein Ort, an den keiner eigentlich kommen wird, will. Aber das ist genau das, was jeder von uns verdient hat, hinzukommen. Ja, also es klingt nicht schön, aber es ist eine Tatsache. Das ist die schlechte Nachricht. Jeder von uns hat es verdient, in der ewigen Hölle zu sein, wenn wir hier von der Erde gehen. Das Gute für uns ist, dass es nicht nur die schlechte Nachricht gibt, sondern auch die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, vor mehr als 2000 Jahren hier auf die Erde kam. Dass er Mensch geworden ist, dass er unschuldig am Kreuz gestorben ist, um für meine, für deine, für unsere Sünden zu bezahlen und uns damit diese ewige Gemeinschaft, die wir verloren haben, mit Gott, dem Vater, wieder zu schenken. Also Jesus kam hierher, um diese gute Nachricht zu bringen, und zwar nicht nur für ein Volk, für eine Region, für eine Stadt, so wie es bei Jona war, sondern Jesus ist der bessere Jona, weil er für alle Menschen kam. Das ist unser erster Punkt. Der zweite Punkt ist, Jesus ist der bessere Jona, weil er vollkommen gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ist, obwohl er sein Leiden vorher kannte. Ja, wir haben Jona gesehen, der hat einen Auftrag von Gott bekommen und macht erstmal komplettes Gegenteil. Wir haben gesehen, es gibt vielleicht ein paar Begründungen, wie man das alles erklären könnte, warum Jona so gehandelt hat. Wir wissen es leider nicht genau, ist aber auch gar nicht wichtig, weil wir sehen können, dass im Gegensatz zu Jona, der ungehorsam war, warum auch immer, Jesus vollkommen gehorsam war. Er hat den Auftrag vom Vater bekommen, die Welt hier zu retten, ans Kreuz zu gehen, für jeden Menschen zu sterben. Und er wusste sogar ganz genau, während Jona noch so, der hat sich Gedanken gemacht, warum er Angst hatte, warum, was könnte passieren, wenn ich dahin gehe, wenn ich diesen Auftrag ausführe. Jesus war nicht im Zweifel, der wusste ganz genau, was kommen würde. Wir haben das letzte Woche auch von Anderle gehört, mit dem Kreuzestod, der dafür geschaffen war, die größtmöglichen Qualen und den längstmöglichen Tod herbeizuführen als Strafe. Ja, wenn wir uns Johannes 19 durchlesen, die ganze Leidensgeschichte von Jesus, dass er ausgepeitscht wurde, dass er sein Kreuz da in Blut verschmiert und mit offenen Wunden den Berg hochtragen musste, dass er gekreuzigt wurde. Wenn wir uns das verbildlichen und wissen, er wusste das vorher. Ja, er sagt selbst in Matthäus 26, 39, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, also Jesus hatte Angst. Er wollte diesen Kelch nicht unbedingt haben, aber er hat seine Angst im Gegensatz zu Jona unter Gottes Willen gestellt. Er hat gesagt, dein Wille steht über der Angst, die ich habe. Und er vertraut Gott in dem Moment auch vollkommen. Ja, Jona hat auch diesen Auftrag bekommen und wenn er Gott vertraut hätte, hätte er hingehen können und diese Botschaft predigen und wissen, Gott ist mit ihm und Gott ist für ihn. Und Jesus wusste das eben und hat Gott deshalb vollkommen vertraut. Und er war deshalb auch bereit, dieses gesamte Leid auf sich zu nehmen, von dem er wusste, damit wir von diesem Leid gerettet werden. Ja, das war das, was wir verdient hätten, den Tod, diese Qualen, das hat Jesus auf sich genommen, obwohl er unschuldig war für uns. Also Jesus ist der zweite Punkt, der bessere Jona, weil er vollkommen gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ist, obwohl er sein Leiden vorher kannte. Dritter Punkt ist, Jesus ist der bessere Jona, weil er der Herr über den Sturm ist. Wie komme ich jetzt darauf? In unserer Geschichte lesen wir von diesem Sturm, der aufkam und Jona, der erstmal friedlich schlief. Und wir kennen von Jesus auch eine Geschichte in Matthäus 18, auch in den anderen Evangelien kommen die vor, wo er mit seinen Jüngern auf dem See unterwegs ist. Und es kommt ein schrecklicher Sturm auf, ist eigentlich genau dieselbe Situation. Die Jünger flippen völlig aus, Todesangst, was sollen wir machen? Wir werden alle sterben, also ungefähr so wie die Besatzung auf dem Schiff, auf dem Jona war. Und Jona und Jesus schlafen wie zwei Steine und man muss sie richtig heftig aufwecken, damit sie wach werden, oder richtig heftig irgendwie schütteln, damit sie wach werden. Und das heißt, soweit sind die Geschichten parallel, aber was ich glaube, ist, dass es einen riesen Unterschied gibt, warum beide schlafen, also die Ursache für ihren Schlaf. Und ich möchte euch gerne von Spurgeon direkt was vorlesen, weil ich kann das selber nicht besser formulieren, warum Jona denn schlief in dem Boot. Aber warum schlief Jona? Ich nehme an, dass es zum Teil eine Reaktion auf seine Rebellion gegen Gott war, die ihn doch sehr in Aufregung versetzt hatte. Sein eigener böser Weg hatte ihn ermüdet. Jetzt, nachdem er sich des Ungehorsams gegenüber schuldig gemacht hatte, ermattete sein Geist und er schlief ein. Das Begehen einer bösen Tat stumpft ab. Jonas Gewissen war durch seine bewusste Weigerung gegenüber dem Auftrag des Herrn verhärtet. Deshalb konnte er schlafen, als er eigentlich wachen sollte. Also im Endeffekt sagt Spurgeon, und das ist nur eine Möglichkeit, warum er schlief, aber ich fand die echt interessant zu sagen, er hat gegen den Willen Gottes gehandelt. Er ist ungehorsam gewesen, sein Gewissen hat sich abgestumpft und er hat deshalb in diesen Schlaf gefunden. Und warum ist Jesus der bessere Jona? Weil Jesus nicht aus diesem Grund schläft im Boot, sondern weil er im Willen Gottes ist im Gegensatz zu Jona. Er kann seinem Vater, er kann ihm voll und ganz vertrauen, weil er weiß, er hat einen Plan und noch viel mehr, er weiß selbst über sich, wer er ist. Er weiß, dass er der Herr über Wind und Wellen ist. Wir lesen es in dieser Geschichte weiter. Jesus steht dann auf und fragt seine Jünger, warum habt ihr eigentlich Angst? Ich meine, wahrscheinlich hätte auch jeder von uns in dieser Situation Angst, aber er sagt, warum habt ihr Angst? Und befiehlt den Wellen und sie sind ruhig. Ja, also Jesus ist der bessere Jona, weil er nicht die Ursache des Sturms ist, sondern weil er der Herr über den Sturm ist. Er ist der, der die Gewalt und die Macht über den Sturm hat. Und er muss nicht als Opfer in den Sturm geworfen werden sozusagen, sondern er kann dem Sturm befehlen. Unser vierter Punkt, Jesus ist der bessere Jona, weil er tatsächlich von den Toten auferstand. Wir haben von Jona gehört, der ins Meer geworfen wird und der von einem großen Fisch verschluckt wird, von einem, um sein Leben zu retten, was für mich immer erstmal paradox klang, von so einem Fisch verschluckt werden, um sein Leben zu retten, ist ja irgendwie, eigentlich denkt man eher, man geht dann drauf, aber gut, vielleicht dachte das Jona auch zuerst. Und zu dem Thema, also weil mich das früher immer beschäftigt hat, wie kann das funktionieren? Vielleicht gibt es so einen oder anderen wissenschaftlich denkenden Menschen auch unter euch und da habe ich auch echt was super Interessantes gefunden, das möchte ich euch auch, das ist ein kleiner Exkurs, meine Predigt geht heute nicht so lang, hoffe ich, deshalb habe ich möglicherweise die Zeit, das zu tun. Und zwar geht es darum zu sagen, ist es ein Märchen oder ist es eine wahre Begebenheit? Ich sage euch nachher, warum das für uns wichtig sein könnte, was mit Jona geschehen ist. Vorab, das schreiben sie auch hier, es geht nicht darum, das jetzt logisch zu erklären, weil wir wissen, Gott ist nichts unmöglich, er könnte wahrscheinlich auch einen Goldfisch benutzen, um Jona zu retten. Es ist sehr abgefahren, noch abgefahrener als von einem großen Fisch gerettet zu werden, aber nur um das vorab zu schieben, ich will jetzt nicht Gottes Wunder schmälern, aber ich möchte einfach diejenigen, die so ein bisschen skeptisch sind, mit reinnehmen, dass Gott vielleicht auch Wunder macht durch die Natur, die er geschaffen hat. Das Buch heißt Wuppertaler Studienbibel. Genau, das andere Buch hieß, um das vielleicht noch mit reinzunehmen, von Spurgeon, Männer und Frauen des Alten Testaments, falls noch jemand irgendeine Predigt in dieser Predigtreihe halten möchte. Sehr gut dazu. Genau, also jetzt geht es so ein bisschen um Fische. Also machen wir Fischkunde. Jemand Latein, was heißt Fischkunde? Echt? Okay. Ichthyologie? Gut. Nee, ich habe geraten, ich hatte nie Latein. Also, unter den Meeresbewohnern unserer Zeit scheiden die Bartenwale, das sind die großen Wale, aus, weil die ja die Barten haben. Und nur, Moment, jetzt bin ich verrutscht. Da sie wegen ihrer Barten nur winzige Meerestiere verzehren können. Dagegen ließ sich an den Schwertwal, den Pottwal, den Weißhai und den Blauhai denken. Der Schwertwal, 6 bis 10 Meter lang, lebte im Altertum auch im Mittelmeer und ist ein fürchterlicher Raubfisch. Seine Beute sind Schweinwale, Delfine, Narwale, Belugas, Weißwale, Seehunde, Seelöwen. Er greift sogar die großen Bartwale an. Kleinere Wale und Seehunde verschlingt der Schwertwal unzerkleinert. Der dänische Walforscher David Friedrich Estrich fand im Vormagen eines Schwertwals die Überreste von 13 Schweinwalen und 14 Seehunden. Andererseits gewöhnt sich der in Gefangenschaft an den Menschen, nicht so wichtig. Der Pottwal, bis gegen 30 Meter lang, ist ebenfalls ein ausgesprochener Raubfisch. Im Magen eines Pottwals, den man bei den Azoren fing, fand man einen mehr als 10 Meter langen Tintenfisch, der 186 Kilogramm schwer und noch vollkommen erhalten war. Dieser Pottwal maß selbst nur 14,5 Meter Länge. Größere Exemplare bewältigen noch größere Beute. So kamen aus dem Magen eines anderen Pottwals 3 ganze verschluckte Haie zutage, davon der längste über 3 Meter lang war. Der Weißhai, den man auch Menschenhai nennt, wird bis zu 12 Meter lang und 3 Tonnen schwer. Ein 6 Meter langes Tier dieser Gattung kann einen ganzen Menschen verschlingen. Also wir sehen, es gibt tatsächlich Fische oder Wale, die ja zu den Säugetieren gehören, das ist jetzt nicht so wichtig, die tatsächlich einen ganzen Menschen verschlingen kann. Ich fand es irgendwie interessant zu wissen. Also Jona konnte tatsächlich im Ganzen in so einem Tier sein. Das war nur so ein kleiner Exkurs, weil ich das so interessant fand. Meine Frau mich ermutigt hat, das doch einzubauen. Genau, also so viel zu dem kleinen Exkurs. Also warum ist es wichtig? Ist es eine wahre Begebenheit oder ist es ein Märchen? Und warum ich für mich das besonders wichtig finde, ist der nächste Punkt. Und zwar, wenn wir das Ganze wieder auf Jesus beziehen. Ja, Jesus war nicht 3 Tage im Fisch, aber Jesus war 3 Tage im Grab. Jesus selbst vergleicht diese 3 Tage der Dunkelheit, die Jona in dem Fisch erlebt hat, mit seinem eigenen bevorstehenden Leiden, als er zu den Pharisäern sagt, das einzige Zeichen, das euch gegeben wird, ist das Zeichen des Jona. Und ich finde es so wichtig zu wissen, ich meine, was ist einfacher, jemanden nach 3 Tagen von den Toten aufzuwecken oder jemanden, also für Gott ist beides einfach, aber zu wissen, wenn ich nicht dran glauben kann, dass Gott Jona in den Fisch gerettet hat, dann fällt es mir auch unglaublich schwer, daran zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und deshalb ist es für mich wichtig zu sagen, und deshalb auch dieser kleine Exkurs, es ist eine wahre Begebenheit gewesen und Gott hat ein Wunder da gewirkt. Genau, also Jesus verbringt 3 Tage tot im Grab, nicht im Fisch, um anschließend von den Toten aufzuerstehen. Das heißt, wo wir sagen können, bei Jona, der war so quasi tot, dachte vielleicht auch, er wäre tot. und ist so, hatte eine Auferstehung, so hatte Jesus, war wirklich tot und hatte eine wahre Auferstehung. Jesus ist der bessere Jona, weil er tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Ja, weil er den Tod wirklich besiegt hat. Unser fünfter und vorletzter Punkt, und eigentlich, also es geht so ein bisschen nach oben mit der Wichtigkeit der Punkte, deshalb nochmal die letzten Reserven mobilisieren. Jesus ist der bessere Jona, weil er aus Liebe für uns starb, als wir noch seine Feinde waren. Und Betonung ist aus Liebe. Ja, während Jona zwar im Endeffekt dann erkannte, dass er nicht gegen den Willen Gottes ausrichten kann und dass Gottes Willen, was auch immer geschieht, und dann seinen Auftrag erfüllt hat, dann gesagt hat, ja, okay, ich sehe es ein, ich tue Buße und es wahrscheinlich auch echt ernst gemeint hat, aber seine Motivation, und das sehen wir auch später, war mehr eine Pflichterfüllung. Ja, er wollte da hingehen, er hat es denen dann gesagt, weil Gott wollte ihnen diese Botschaft geben, aber Jesus hatte eine ganz andere Motivation und die kam nicht von außen, sondern die kam von innen. Ja, Jesus tat sein Werk nicht aus Pflichterfüllung, sondern aus Liebe. Und er selbst hat in Johannes 15,13 gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ja, und Jesus ging ja noch einen Schritt weiter. Er hat nicht sein Leben für uns gegeben, als wir seine Freunde waren, wie er das hier so sagt, sondern seine Liebe war noch größer, weil er für uns starb, als wir seine Feinde waren. Ja, im Römer lesen wir, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder und als wir noch seine Feinde waren, in Römer 5, 8 bis 10, falls es jemand nachlesen möchte. Also während Jona einfach nur seine Pflicht erfüllte und am Ende dann ja eigentlich sogar noch sauer ist, also da sehen wir noch viel mehr sein Herz, er ist sauer, dass Gott gnädig war, er ist sauer, dass diese Menschen, diese 120.000, nicht umgekommen sind, sondern umgekehrt sind, hat Jesus wirklich aus seiner Liebe zu den Menschen herausgehandelt. Er ist aus Liebe auf diese Welt gekommen. Und er freut sich über jeden Einzelnen, der zu ihm umkehrt. Also wir sehen, Jesus hat eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Herzenshaltung, als sie Jona hatte. Und wir sehen das besonders auch in den Gleichnissen, wo Jesus erzählt vom verlorenen Schaf oder vom verlorenen Sohn oder von der verlorenen Münze, wo er sagt, dass im Himmel ein Fest gefeiert wird, weil es der Vater sich freut, wenn die Kinder zu ihm umkehren, ja, über jeden Einzelnen. Und dass die mit dem Schaf, dass die 99 anderen, die schon da sind, sind nicht so wichtig, aber der eine, der umkehrt. Und einfach um zu sehen, Jona waren 120.000 egal und Jesus geht es um jeden Einzelnen, geht es um dich, geht es um mich, jeder Einzelne, der heute hier sitzt. Jesus ist also der bessere Jona, weil er aus Liebe für uns starb, als wir noch seine Feinde waren. Und der letzte Punkt, und das fand ich so klasse, Jesus ist der bessere Jona, weil er nicht nur der Botschafter ist, sondern die Botschaft. Ja, Jesus rief im Gegensatz zu Jona nicht nur zur Umkehr auf, sondern hat sie für uns möglich gemacht und hat uns ewiges Leben geschenkt. Ja, er hat selbst gesagt in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus bringt nicht nur die gute Nachricht, er ist die gute Nachricht. Sein Menschwerden, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung sind unsere einzige Hoffnung. Das ist das Einzige, was uns Hoffnung bringt. Er selbst sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt ganz klar, er ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Er ist die Botschaft, an ihn müssen wir glauben. Also Jesus ist der bessere Jona, weil er nicht der Botschafter ist oder nicht nur der Botschafter, sondern weil er die Botschaft ist. Er ist die gute Nachricht. Genau, das sind die sechs Punkte, warum ich finde oder was ich in dem Text gefunden habe, warum Jesus der bessere Jona ist. Er ist der bessere Jona, weil er für alle Menschen kam, weil er vollkommen gehorsam war, weil er der Herr über den Sturm ist. Jesus ist der bessere Jona, weil er tatsächlich von den Toten auferstand, weil er aus Liebe für uns gestorben ist. Und das finde ich echt am genialsten, weil er nicht nur der Botschafter ist, sondern die Botschaft. Und meine Herausforderung heute Morgen für uns, für mich, für dich, also für mich ganz besonders, ist, lasst uns wirklich wie Jesus sein. Ja, lasst uns diese Geschichte von Jona anschauen und lasst uns Jesus darin sehen und lasst uns sagen, hey, ich will Jesus nacheifern und nicht Jona. Gut, ich glaube, das will eh keiner, das ist, wie gesagt, so ein Anti-Held, aber lasst uns doch wie Jesus sein und die Menschen, die um uns herum sind, wirklich mit Jesu Liebe lieben. sie mit seinen Augen zu sehen, ja, seine Motivation zu haben, ihre Bedürftigkeit zu sehen und ihnen die gute Nachricht des Evangeliums wirklich weiterzugeben. Ich bräuchte ein paar Handzeichen, oder von allen Handzeichen. Wer von euch glaubt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Wow, gut. Und wer glaubt, dass wir an ihn glauben müssen und seine Vergebung und Gnade brauchen, um ewiges Leben zu bekommen? Wow, auch ganz schön viele. Wenn wir uns die zwei Sachen bewusst machen, es wurde mir echt bewusst, oder ist dir bewusst als Frage, dass demnach geschätzt 99% der deutschen Bevölkerung die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. Das sind Schätzungen, vielleicht sind es nur 90. Aber selbst 90 wäre echt katastrophal. Und ich weiß nicht, wie es euch mit der Tatsache geht, darüber nachzudenken, hey, 99% der Leute um uns rum, Stand jetzt, werden die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen, sondern in der Hölle, von der wir vorhin gehört haben. Für immer, ja, habe ich richtig, ewig, für immer, hört nie auf. Auch schwer zu begreifen, aber ist so. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wie es dir dabei geht. Ich muss zu meiner Schande echt zu, mich lässt es oft kalt. Ja? Das ist keine Tatsache, die mich irgendwie voller Trauer auf die Knie sinken lässt und ins Gebet gehen lässt und für Leute einstehen lässt. Und selbst bei Leuten, die in meiner Familie sind, gelingt es mir eigentlich relativ leicht, diese Tatsache zu verdrängen und mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und nicht dran zu denken, hey, die Ewigkeit für immer, ewige Verdammnis. Und ich glaube, Jona ging es ganz ähnlich. Ja, der hat es auch verdrängt, dem war das auch nicht so wichtig. Ja, sein Blickwinkel war, die haben es doch verdient. Das hat die Kinderbibel, finde ich, voll gut ausgedrückt. Ja, er sagt zu Gott, hey, das sind böse Menschen, die böse Dinge tun. Und ich erwische mich häufig, muss ich zugeben, dass ich mir denke, die wollen doch gar nichts von dir hören, Gott. Die wollen deine Liebe und Gnade ja gar nicht. Die leben doch ihr Leben und genießen das ohne dich. Warum soll ich es ihnen erzählen? Und ich kann mir vorstellen, Jona dachte auch, was soll ich jetzt zu den Feinden gehen? Ja, was, die wollen das nicht hören. Das ist nicht, sie haben das verdient, sie haben böse Wege, sie sollen bestrafen, sie sollen nicht Umkehr hören. Und an dem Punkt wünsche ich mir für mich und wünsche ich mir für euch, dass wir echt Jesu Herz bekommen. Ja, dass wir sein Mitleid, von dem wir so häufig lesen, dass wir seine Empathie, seine Leidenschaft für die Menschen bekommen. Ja, Jesus hat die wirklichen Bedürfnisse der Menschen gesehen. Ja, wir denken, wir haben so viele Bedürfnisse, die wir brauchen, und Jesus hat es wirklich gesehen. Er hat gesehen und wusste, hey, sie brauchen Gott. Punkt. Sie brauchen Gott. Es gibt nichts anderes. Und ich glaube, dass, wenn wir anfangen, mit Jesu Augen zu sehen und das zu sehen, die Menschen draußen, 99%, wenn man nachher über den Weihnachtsmarkt geht, vielleicht sogar noch mehr, die brauchen Gott und die brauchen ihn dringender als alles andere. Und noch viel schlimmer, wir wissen das ja schon. Wir wissen ja, dass sie ihn brauchen, und wir haben dieses Wissen und diese, wir könnten ihn Jesus unbegrenzt geben. Also es gibt keinen, das ist ja dieser Punkt, Jesus kam für alle. Es ist nicht nur ein Teil und wir müssen nicht sparsam haushalten. Ja, die Bibel sagt, wir haben reichlich bekommen und wir sollen reichlich geben. Wir haben es umsonst bekommen und wir sollen es umsonst geben. Ich habe vor ein paar Wochen mit der Chrissy, meiner Frau, zusammen eine Predigt geschaut und da hat der Prediger eine Frage gestellt, die mich sehr angesprochen hat. Und da hat er gefragt, wann hast du das letzte Mal nicht-christliche Freunde in dein Haus eingeladen? Meine Antwort hat mich selbst wieder sehr beschämt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber frag dich selbst, wann hast du das letzte Mal Gottes Liebe ganz praktisch an Nicht-Christen weitergegeben? Ja, ob Freunde, Familie, Arbeitskollege, Bekannte. Wann hast du deinen Glauben zuletzt nicht nur so zwangsläufig nebenbei mal irgendwie erwähnt, ach, am Sonntag gehe ich in Gottesdienst oder so, sondern nun hast du wirklich voller Leidenschaft, voller Freude, was wir vorhin gehört haben, von Jesus lebensverändernder Kraft in deinem Leben gesprochen. Ja, so wie Jona geschickt wurde, um zu sagen, hey, wenn ihr umkehrt, dann ist alles möglich. Ist das die Botschaft, die wir erzählen? Erzählen wir immer nur die gute Botschaft oder sagen wir auch manchmal, hey, du brauchst auch die gute Botschaft, weil es eine schlechte Nachricht gibt. Und da wünsche ich mir echt, lasst uns echt wie Jesus sein. Lasst uns seinen Missionsbefehl, den er uns in Matthäus gegeben hat, nehmen und alle Nationen zu seinen Jüngern zu machen. Lasst uns dem gehorsam sein. Und zwar aus Liebe, so wie Jesus es getan hat, und voller Leidenschaft. Und nicht nur, weil wir denken, wir müssen diese Pflicht erfüllen. Ja, weil ich glaube, dann kriegen wir es nicht hin, dann funktioniert es nicht. kannst auch lauter Arm rufen, ne? Das ermutigt mich auch voll, danke. Genau, ich meine, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun. Ist ganz cool, wir haben von der Hausgruppe Leute, die es initiiert haben, dass wir einfach als zwei Hausgruppen zusammen rausgehen in den Jungbusch und Menschen das Evangelium erzählen. Menschen beschenken mit einem warmen Getränk, da vielleicht einen Stand haben, mit ihnen über Weihnachten sprechen, sie vielleicht beschenken mit gespendeter Kleidung. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in einer Hausgruppe seid, hey, geht raus, tut euch zusammen, es ist einfacher, das gemeinsam zu tun. Eine andere Möglichkeit, wir haben hier im Haus des Herrn den Dienst Hände, die helfen. Ja, da könnt ihr euch bei der Dörte melden, nachfragen, wie könnt ihr ein Segen sein in dieser Stadt, wie könnt ihr das Evangelium verbreiten, wie könnt ihr den Menschen dienen. Und so gibt es viel mehr Möglichkeiten. Ja, wenn ihr einfach Bock habt, mal rauszugehen, zu evangelisieren, fragt eure Hausgruppenleiter, ob die irgendwelche Möglichkeiten können, kommt auf mich zu oder fragt einen Vincent direkt, der macht ab und zu irgendwelche kleineren Aktionen. Seid da echt ermutigt. Du darfst noch einmal klicken. Auf unserer Gemeinde-Website steht der folgende Satz. Klick. Unsere Vision als Gemeindehaus des Herrn ist es, Gott in allen Dingen anzubeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Und ja, meine Aufforderung im Endeffekt heute ist, lasst uns echt gemeinsam diese Vision leben. Ja, lasst uns die Menschen, so wie ich es hier jetzt ein bisschen hervorgehoben habe, lasst uns die Menschen um uns herum echt lieben. Sie mit Gottes Augen anschauen, mit seinen Augen der Gnade und der Barmherzigkeit und uns wirklich bewusst machen, dass wir diese Hoffnung kennen, die sie so dringend brauchen, dass es nur eine Hoffnung gibt und dass wir dieses Medikament, so hat, ich weiß nicht mehr, wer irgendjemand hier im Haus des Herrn gepredigt hat, dass wir haben das Wunderheilmittel auf alle Krankheiten der Welt in einer Spritze und wir stehen am Straßenrand und alle Leute laufen uns vorbei und wir geben es ihnen nicht. Und das zu sehen, hey, wir haben diese Hoffnung, wir kennen diese Hoffnung, lasst uns diese Hoffnung einfach weitergeben, weil die Menschen sie so dringend brauchen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass du der bessere Jona bist, Herr. Ich danke dir, dass du nicht nur eine Botschaft für uns hattest, sondern dass du unsere Botschaft bist, Jesus. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, Herr, und uns mit deinen Augen sehen lässt, Herr, dass wir die Menschen sehen und ihre Bedürftigkeit sehen und dass sie dich brauchen, Herr. Schenke uns den Mut, dein Evangelium zu verbreiten, Herr, und diese Not und dieses Leid, ja, mit deiner Hilfe zu lindern, Herr, das in unserer Welt ist, Herr, wo so viele verloren gehen. Herr, ich bitte dich, dass du viele zu dir rufst, viele zu dir ziehst. Herr, du bist der Einzige, der das bewirken kann, Herr. Aber ich bitte dich, benutze du uns und rüste uns aus und schenk uns Liebe und Demut, Herr. Schenk uns Leidenschaft und Bereitschaft, für dich zu leiden, Herr, in dieser Welt. Herr, ich bitte dich, Jesus, lass uns dir ähnlicher werden. Lass uns mehr sein wie du und diese Welt, in der wir leben, wirklich erreichen. Herr, lass uns nicht wie Jona sein, sondern wir wollen dir nachfolgen und dir ähnlicher werden, Jesus. Und so bitte ich dich, Herr, sende uns heute echt aus in diese Welt, Herr, dass wir als Lichter hinausgehen in die Dunkelheit und dass wir deinen Namen groß machen, Herr, dass du Ehre bekommst und dass du verherrlicht wirst in dieser Welt, Jesus. Amen.
Dankeschön, Marc. Danke, danke. Im Epheserbrief steht, kauft die Zeit aus. Und das Wort, was da steht, heißt nicht, ist nicht Chronos, ist die Zeitfülle. Also diese Bibelstelle sagt nicht, nutze dein Zeitkontingent sinnvoll, sondern da steht Kairos, was so viel heißt wie, nutze die Gelegenheiten, die sich dir geben. Und ich möchte dich ermutigen, einfach die Gelegenheiten, die sich für dich ergeben, um Menschen von Jesus zu erzählen, die wirklich zu nutzen. Ich kann euch von mir erzählen, ich habe in letzter Zeit bei mir an der Arbeit sind Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, hey, du bist doch Christ, wie ist denn das mit der Hölle und mit dem Teufel? Hey, super Gelegenheit. Und ich hab ganz kurz was über Hölle und Teufel gesagt, dann habe ich ihr dieser Person erklärt, warum sie Jesus Christus braucht, warum jeder Sünder Jesus Christus braucht. Oder jemand anderes kam auf mich zu, ich sitze, als wenn ich eine Freistunde habe, dann hänge ich nicht einfach so rum, wie man sich das vorstellt bei Lehrern, sondern dann arbeite ich für mein Studium und saß am Computer und habe eine Bibelauslegung geschrieben und es hat ein Rallye-Lehrer mitbekommen und dann haben wir uns unterhalten über Bibelauslegung und dann habe ich ihm erstmal über Facebook verschiedene Links geschickt zum Thema Bibelauslegung und habe ihm gleich noch einen Link zu der Gemeinde von Mark Driscoll mit dazu geschickt, damit er sich gute Predigten anhören kann. Das heißt, es sind oft die kleinen Dinge. Ihr müsst nicht mit dem Megafon in der Stadt stehen und ein großes Schild haben, wo drauf steht, Gott hasst Ehescheidung oder Turn or Burn. Dankeschön für den Tipp. Das müsst ihr nicht machen, sondern Gott fordert euch heraus, die Zeit auszuschöpfen, die Gelegenheiten, die sich euch bieten, auszuschöpfen. Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe jetzt für eine Kollegin bei Amazon, kann man aber auch beim christlichen Buchladen hier in Mannheim, Alpha Buchladen bestellen, von Matt Chandler das Hörbuch in CD-Form, The Explicit Gospel. Ja, sie hat mich gefragt, wie das mit der Hölle und mit dem Teufel ist, und ich gebe ihr einfach das Gesamtpaket als Geschenk zu Weihnachten. Wenn du jemanden hast, mit dem du schon mal gesprochen hast über den Glauben, dann nutz doch Weihnachten als einen Anknüpfungspunkt, um einen neuen Impuls zu setzen, um ein neues Gesprächsthema zu eröffnen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit, die Susanne euch ganz kurz vorstellen möchte. Susanne, komm mal nach vorne. Für die dürft ihr auch applaudieren.
Ja, eigentlich stelle ich das nächste Woche noch ein bisschen genauer vor, aber es hat sich jetzt durch Marks Predigt jetzt gerade so angeboten, dass ich noch mal kurz schon eine erste Information gebe. Es wird nächstes Jahr im Herbst, im September, Oktober, 3 Wochen lang eine riesige Aktion hier in Mannheim geben, an der sich inzwischen über 20 christliche Gemeinden, also es gibt einen ganzen Haufen kleiner Gemeinden hier in Mannheim, habe ich dabei festgestellt, zusammentun und eine Stadtaktion machen, gottkennmannheim.de. Das ist eine Initiative von Campus für Christus, die eben in Städten mit Plakataktionen einen Riesenboden für alle